Einen schönen guten Tag, einen guten Morgen auch nochmal von mir. Bevor ich starte, ein paar Sachen in eigener Sache oder eine Sache. Ich war letzte Woche krank, also vor über einer Woche, habe da auch einen Corona-Test gemacht, der ist negativ ausgefallen. Bei mir zieht sich das dann immer so ein bisschen hin und es kann sein, dass wenn ich jetzt länger rede, dass ich irgendwann das Husten anfange. Dann keine Angst, das ist nur eine Nachwirkung dieser Erkältung und ich bin ansonsten aber symptomfrei, mir geht's gut, also keine Panik, falls an irgendeiner Weise was aufkommen sollte. Nicht gesagt, dass es weit kommen wird. Wir sind am dritten Advent und wer sich jetzt auf eine Adventspredigt gefreut hat, den muss ich leider vertrösten. Das wird nicht der Fall sein. Wir schauen uns weiter die Exodus-Reihe an. Wir schauen uns weiter an, was Gott mit seinem Volk gemacht hat, das damals in der Knechtschaft in Ägypten war. Und für alle die, die das noch nicht und vorne herein mitverfolgt haben und die jetzt neu eingeschaltet haben oder die das Ganze wieder vergessen haben, will ich das kurz nochmal zusammenfassen, damit wir alle ungefähr auf demselben Stand sind. Also wir sehen am Anfang Israel, das Volk Israel ist in Knechtschaft in Ägypten. Die müssen dort Zwangsarbeit verrichten und werden aber immer größer. Dem Pharao gefällt das nicht sonderlich und er beschließt, das wäre eine gute Idee, alle männlichen Nachkommen töten zu lassen, indem er sie in den Nil wirft. In dieser Zeit wird dann ein Junge geboren, den findet seine Mutter ganz nett und möchte ihn nicht in den Nil werfen und legt ihn in so ein Körbchen. Das Körbchen wird dann in den Nil gelegt, schwimmt weiter, verheddert sich irgendwo im Schilf und die Tochter des Pharaos findet das und zieht dann dieses Kind gemeinsam mit der echten Mutter des Kindes groß. Dieses Kind ist Mose. Mose wächst dann im Haus des Pharao auf. Und irgendwann kommt er in eine Situation, in der er sieht, wie ein ägyptischer Sklaventreiber einen Hebräer schlägt oder er schlägt. Mose findet das nicht schön, wird sauer und tötet diesen Ägypter in der Hoffnung, dass es niemand gesehen hat. Wie sich herausstellt, ist es doch bekannt geworden und Mose flieht. Mose flieht quer durch die Wüste, kommt in ein anderes Land, lernt dort einen Priester kennen und vor allem dessen Tochter heiratet die, bekommt Kinder und wird ein Schafhirte und hütet die Schafe da seines Schwiegervaters. Mose begegnet dann Gott in einem brennenden Dornbusch, die Geschichte haben wir alle gesehen, und wird berufen dazu, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Also Mose soll zurückgehen nach Ägypten und das Volk rausholen. Er tut das, ein bisschen widerstrebend, sagt, das ist nicht so mein Ding, vor Leuten zu reden, das macht mir nicht so viel Spaß, das ist nicht so meine Aufgabe, hast du nicht jemand anderen. Gott stellt ihm dann seinen großen Bruder Aaron zur Seite, der für ihn das Sprechen übernehmen soll. Und gemeinsam gehen sie nach Ägypten. In Ägypten reden sie erst mit dem Volk Israel. Das Volk Israel ist begeistert. Mose macht da Zeichen und Wunder. Die sehen das alle und dann ist das eine schöne Sache. Mose und Aaron sind ein bisschen freudig, gehen zum Pharao und denken, ja, jetzt läuft's. Sprechen mit dem Pharao und stellen fest, der findet das gar nicht so toll. Der Pharao sagt ein bisschen spöttisch, ja, wer ist denn dieser Jahwe, dass ich euch ziehen lassen sollte? Warum soll ich auf euren Gott hören? Und sagt, ja, lasst es mal bleiben, ihr bleibt schön hier. Und weil ihr so nervig seid, macht noch ein bisschen mehr. Also ich erhöhe euer Pensum für diese Zwangsarbeiten. Mose geht raus, ist erstmal irgendwie nicht ganz ermutigt. Das Volk Israel natürlich umso weniger, denn die müssen jetzt deutlich mehr machen und sind natürlich auch mit Mose dann nicht mehr so ganz auf dem grünen Zweig. Und Mose kommt dann zu Gott und klagt ihn an oder beschwert sich im Prinzip. Das lesen wir im 2. Mose 5, Vers 22. Da sagt der Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Also was soll das Ganze? Dann haben wir letztes Mal gesehen in der Predigt, dass Gott Mose wieder aufbaut. Er sagt, ich bin der Herr und ich habe das alles im Griff. Ich werde das durchführen, zum Ende bringen. Und er schickt Mose wieder los zum Pharao auf ein neues. Und Mose antwortet dann, und das ist quasi das Letzte, was wir gesehen haben letztes Mal, dass er eigentlich nicht möchte und dass er diese unbeschnittenen Lippen hat. Das war der Vers, da heißt es, Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. Das ist so die Situation, in der wir das letzte Mal geendet sind. Mose ist weiterhin nicht davon überzeugt, diese Aufgabe zu tun. Und wer jetzt schon mal vorgelesen hat, der wird sich ganz besonders auf die Predigt heute freuen, denn danach kommt erstmal ein Stammbaum. Ihr kennt mich, ich predige gerne über Stammbäume. Diesmal aber leider nicht. Ich wurde angehalten, das nicht zu tun und wir starten erst nach diesem Stammbaum. Vielleicht trotzdem ein paar Sätze zu diesem Stammbaum. Der Stammbaum platziert nochmal Mose und Aaron in dieser Geschichte, und zwar in der Geschichte Israels, und zeigt uns, wo die herkommen, wo sie oder von wem sie abstammen. Wir starten da mit Levi. Levi war einer der Söhne Jakobs, der dann auch Israel genannt wird, also einer dieser 12 Söhne. Levi hatte dann Nachfahren, der hieß Kahat. Der wiederum hatte Nachfahren, der hieß Amram. Dieser Amram hat eine Jochebed geheiratet und die hatten mindestens 3 Kinder. Eine Miriam ist diese Schwester, von der wir am Anfang gelesen haben, die das Binsenkörbchen mit Mose dann verfolgt hat. Den Aaron, den großen Bruder von Mose, und Mose selbst. Wir sind also in dieser dritten Generation nach Levi. Das heißt, wir können diese 2 Personen komplett in diese Geschichte des Volkes Israel einordnen. Das soll aber heute nicht das Thema sein, das ist nur als Rahmen, den wir hier haben. Was heute das Thema ist, ist quasi der Vorspann zu der eigentlichen Action im Buch Mose. Also dann, oder die Situation, in der es dann wirklich losgeht und die wir auch alle kennen und was quasi so das Erste ist, was uns wahrscheinlich in den Sinn kommt, wenn wir an den Exodus denken, nämlich die 10 Plagen. Und wir werden das in 2 Teilen anschauen. Ich lese den Text dann auch gleich. Wir werden erst nochmal sehen, wie Gott auf die Frage von Mose eingeht, ich habe diese unbeschnittenen Lippen, wie soll ich das machen? Und er gibt dann eine sehr interessante Antwort, die wir uns anschauen wollen. Und dann schauen wir uns die erste richtige Konfrontation zwischen Mose und dem Pharao an und das erste Wunder, aber noch nicht die erste Plage. Bevor ich aber jetzt einsteige und bevor wir den Text lesen, möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich danke dir, dass wir es lesen können, dass wir darin lernen können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir heute ein Stück mehr erfahren, wie du bist, wer du bist. Und dass wir dein Wirken mehr sehen, dass wir uns begeistern lassen von dem, was du mit deinem Volk getan hast und von deiner Souveränität und der Art und Weise, wie du handelst. Herr, ich bitte dich, dass du uns Konzentration schenkst, dass wir all das ablegen können, was uns jetzt hindert und uns irgendwo ablenkt. Möchte ich bitten, Herr, dass wir ganz auf dich schauen können und dein Wort ins Zentrum rücken können. Amen. Ich lese den Text, wir sind in 2. Mose Kapitel 6 ab Vers 28 und ich lese bis 7 Vers 13. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen. Und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete, da sprach der Herr zu Mose: Ich bin der Herr, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Und Mose antwortete vor dem Herrn: Siehe, ich habe unbeschnittene Lippen, wie sollte da der Pharao auf mich hören? Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten lege und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte, genauso handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, tu dein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin, dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Wie gesagt, will ich den Text mit euch in zwei Abschnitten anschauen. Nämlich einmal wollen wir uns nochmal die Antwort Gottes auf diese Aussage von Mose anschauen, dass er unbeschnittene Lippen hat und dass er das alles nicht hinbekommt. Und dann wollen wir uns die Szenerie anschauen, in der Mose und Aaron vor den Pharao kommen und dieses Wunder vollbringen. Wir legen da los, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es kommt da dieser Einschub, das habe ich gerade gesagt, mit dem Stammbaum, den wir da sehen. Vorher war der letzte Vers, den habe ich vorhin auch schon vorgelesen, dass Mose zu Gott sagt, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, ich habe unbeschnittene Lippen, wie soll der Pharao auf mich hören, wie soll das funktionieren? Wenn nicht mal die Israeliten auf mich gehört haben, wie soll denn bitte dann der Pharao auf mich hören? Und ihr müsst euch das vorstellen, für Mose ist das eine schwierige Situation. Er war ja schon mal beim Pharao und hat festgestellt, das Ganze läuft nicht so, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hat. Er ist da zum Pharao gekommen, guter Dinge, und sagt quasi, ich hätte gern, dass du das Volk ziehen lässt, und der Pharao sagt einfach nein. Und Mose ist dann in so dieser Bittstellung und sagt, bitte, wir würden gern rausgehen, wir würden gern dieses Fest feiern und opfern und schauen, dass es irgendwie, ja, dass wir da dem Befehl unseres Gottes folgen. Und der Pharao sagt einfach nein. Und Mose ist am Boden zerstört und ist in der Situation und sagt jetzt, nicht mal die Israeliten glauben mir mehr. Nicht mal die, die ja eigentlich mein Volk sind, wollen noch was von mir. Wie soll ich denn dann mit meiner Art und mit der Art und Weise, wie ich spreche und wie ich Leute überzeugen kann, wie soll ich zum Pharao kommen? Wie soll das zu irgendwas führen? Und was da mitschwingt und was ganz interessant ist in den Versen ist, Mose geht davon aus, dass er derjenige ist, der schaffen muss. Er sagt, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich mit meinen Beschränkungen oder mit meinen mangelnden Fähigkeiten, wie soll ich den Pharao überzeugen können? Und das ist diese Frage, die er hat, und die ist meiner Meinung nach auch sehr berechtigt und sehr logisch. Und es ist genau diese Stelle, an der wir jetzt die Antwort Gottes hören wollen. Das geht ab Kapitel 7, Vers 1 los. Und da sagt er, und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Soweit erstmal. Wir werden sehen, dass Gott drei Dinge anspricht oder drei Antworten gibt, die das Problem von Mose komplett beseitigen. Und wir starten mit diesem Ausdruck, der so ein bisschen komisch klingt. Ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass Mose in irgendeiner Form ein Gott geworden ist oder dass er in so einer göttlichen Form da jetzt unterwegs ist, sondern das Wort, das da steht, ist Elohim und heißt so viel wie oberster Richter. Man hat es auch in diesem Kulturkreis, es ist öfter so, dass man davon spricht, dass Menschen oder dass manche Menschen wie Götter unter Menschen sind, wenn sie besonders weise, besonders mächtig oder in besonders hoher Position sind. Wenn Gott hier also sagt, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, dann sagt er einmal, du bist derjenige, den ich gesandt habe und du sprichst für mich, du bist also mein Sprachrohr. Und zum anderen sagt er, du bist nicht mehr der Bittsteller, du kommst nicht mehr zum Pharao und sagst, könnte ich bitte mit meinem Volk rausgehen, sondern du bist jetzt derjenige, der den Pharao richten wird. Du sprichst meine Weisheit, meine Worte, meine Rechtsprechung gegen den Pharao. Du bist nicht mehr der Bittsteller, sondern du bist jetzt derjenige, der die Ansagen macht. Ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Die zweite Antwort, die ihr Mose gibt, ist, ich habe nicht nur dich dem Pharao zum Gott gesetzt, sondern ich habe noch deinen Bruder Aaron mitgeschickt, der dein Prophet sein soll. Und das Bild ist ganz nett. Wir sehen das ja oft im Alten Testament, dass Gott zu Menschen spricht, aber das tut er nicht, indem er sich hinstellt und das laut rausschreit, sondern er hat immer irgendwo einen Propheten, der sein Wort dann an das Volk und an die Leute weitergibt. Und genauso soll es auch hier sein. Mose ist derjenige, der die Offenbarung Gottes bekommt, der die Rechtsprechungen oder die Prophezeiungen Gottes hat. Er soll aber nicht derjenige sein, der das Ganze dann ausspricht, sondern das wird für ihn sein Bruder Aaron machen. Und damit löst Gott genau das Problem, das Mose bei sich sieht, nämlich, dass er nicht so gerne vor Leuten spricht. Also Gott kommt Mose da unheimlich entgegen und ist irgendwo liebevoll und gnädig. Und ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht und finde das einen ganz interessanten Aspekt eigentlich. Wenn ich in der Position von Gott gewesen wäre, in dieser hypothetischen Situation, hätte ich gesagt, gut, Mose, wenn du das nicht reden willst, dann suche ich mir jemand anders. Ich habe ja da diesen Aaron, der kann gut reden, der macht es irgendwie auch gern, dann kann ich ja direkt mit ihm reden. Ich brauche dich nicht, komm, ich hau dich mal weg. Das macht Gott aber nicht. Und das ist interessant und bemerkenswert. Und was wir aber hier sehen, ist, dass Gott das, was er versprochen hat und diese Berufung, die er an Mose gegeben hat, dass ihn die nicht gereut und dass er sagt, egal wie es ist, ich stehe zu dir und zu der Berufung, die ich dir an dieser Stelle gegeben habe. Also das als Kontrast vielleicht zu dem, was wir sonst von Gott in den nächsten Kapiteln sehen werden, wenn die ganzen Plagen kommen und es alles sehr, sehr schrecklich wird, ist Gott trotzdem irgendwo an dieser Stelle gnädig und geduldig und auch liebevoll. Lesen wir weiter, ab Vers 3. Da sagt Gott dann, aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und das ist jetzt die eigentlich interessante Antwort. Da wird es eigentlich spannend. Nochmal als kurze Wiederholung. Mose kommt zu Gott und wirft ihm vor oder fragt sich, wie soll ich das schaffen? Schau mich an, ich kann das nicht. Ich werde niemals den Pharao überzeugen können. Ich kann diese Verantwortung, die du mir da aufschulterst, die kann ich nicht tragen. Ich kann nicht leisten, was du hier von mir möchtest. Und Gott dreht das Ganze um und sagt, du bist nur das Werkzeug. Was am Schluss rauskommt, das Ergebnis, das, was bewirkt werden soll, das mache alles ich. Das ist allein in meiner Hand. Der Ausgang oder das, was am Schluss rauskommt, wenn Mose zum Pharao geht, das steht schon lange fest. Das hat Gott schon vorherbestimmt und das hat Gott absolut in der Hand. Nicht nur, dass er das in der Hand hat und macht, sondern er sagt, du gehst dahin und du wirst ihm sagen, dass er das Volk gehen lassen soll, aber er wird Nein sagen. Also irgendwie eine ganz verrückte Situation. Es ist nicht nur so, dass du nicht die Verantwortung hast, dass er am Schluss Ja sagt, sondern er wird Nein sagen, weil ich das so möchte. Du gehst hin und du sagst ihm, lass ihn gehen, aber ich sage, oder er wird Nein sagen, denn ich will das so. Und seht ihr, was hier passiert. Mose wird quasi komplett aus dieser Verantwortung rausgezogen. Mose ist nicht mehr derjenige, der den Pharao überzeugen muss und der irgendwas leisten muss, von dem er denkt, dass er es nicht schaffen kann, sondern die ganze Verantwortung, die ganze Leistung, die am Schluss erbracht wird, liegt allein bei Gott. Das Einzige, was Gott hier von Mose fordert, ist Gehorsam, nämlich geh dorthin und sprich das aus, was ich dir gesagt habe. Mehr musst du nicht machen, das ist das Einzige. Was können wir daraus mitnehmen für uns? Und das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man ins Alte Testament geht und Geschichten liest und dann irgendwas sieht und das dann sofort auf sein eigenes Leben bezieht. Das kann oft schieflaufen und da kommen ganz krude Sachen raus. Den meisten von euch, ich behaupte mal allen von euch, wird Gott nicht in einem brennenden Dornbusch begegnen und ihr werdet auch keinen großen Bruder zur Seite gestellt bekommen, der für euch irgendwelche Sachen redet. Aber wir sehen hier eine Systematik oder eine Logik, die sich quer durch die ganze Bibel zieht. Wenn Gott beruft, wenn Gott einen Auftrag hat, dann ist das Einzige, was er von uns verlangt, dass wir ihm gehorsam sind. Er verlangt nicht, dass wir am Schluss irgendwas leisten oder ein Ergebnis erzielen. Gott beruft uns, um etwas zu tun. Gott beruft uns nicht, um irgendetwas zu erreichen, was offen wäre. Am Schluss ist es immer Gott, der wirkt und der wirken muss. Und so wie wir berufen sind, das Evangelium weiterzugeben und Leuten von Jesus zu erzählen, so sind wir gleichzeitig nicht dazu verpflichtet, diese Leute dazu zu überreden. Können wir nicht. Wir sind nicht diejenigen, die am Schluss Verantwortung tragen, dass irgendjemand, wenn wir ihm von Jesus erzählen, am Schluss auch dem ganzen Glauben schenkt. Das können wir nicht und das müssen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat. Und wenn Gott beruft, dann beruft er immer so, dass wir nur gehorsam sein müssen und er am Schluss dafür sorgt, dass etwas funktioniert. Oder, wir sehen es hier in diesem Fall, dass etwas nicht funktioniert. Wir können uns zum Beispiel mal eine Stelle dazu anschauen. Die habe ich nicht in den Folien mitgebracht. Die steht in der Apostelgeschichte 13, Vers 48. Da heißt es, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ganz komische Formulierung, wenn man sich das anschaut. Da predigt jemand, die Leute hören das und kommen zum Glauben, aber es kommen nur die zum Glauben, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und auch hier wird wieder ganz klar deutlich, wir können uns abmühen, wir können tun, was wir wollen, predigen, die schönsten Worte finden, das so unheimlich überzeugend wie möglich formulieren, die besten Argumente vorbringen. Wenn jemand uns Glauben schenkt, dann liegt das nicht an uns, es liegt nicht an mir, es liegt nicht an dir, sondern es liegt allein daran, dass Gott Herzen bewegt und Veränderung schafft. Wir sind nicht in der Verantwortung, am Schluss das Ergebnis hinzubekommen. Ich möchte noch auf eine andere Sache eingehen, die uns in dieser Antwort begegnet, nämlich, dass der Pharao verhärtet wird oder dass das Herz des Pharao verhärtet wird oder wir lesen an anderen Stellen, dass es verstockt wird. Und das klingt am Anfang so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen komisch. Es wirkt so, als würde der arme Pharao da sitzen und würde gerne das Volk ziehen lassen und würde gerne das tun, was Gott auch sagt. Aber er kann nicht, weil Gott runterkommt und es ihm verbietet. Also der Pharao ist eigentlich ein guter Typ, möchte es tun, aber er kann nicht, weil Gott es anders macht. Aber wir sehen, und das ist, was wir hier, ist ein bisschen schwierig zu greifen, aber das ist, was der Text ganz klar macht. Während Gott gleichzeitig derjenige ist, der das Herz des Pharao verhärtet, ist auf der anderen Seite auch der Pharao selber derjenige, der sein eigenes Herz verhärtet. Wir sehen in der Stelle, wo Gott hier antwortet, dass er derjenige ist, der das Herz des Pharao verhärten wird. Wenn wir dann Vers 13 anschauen, dann heißt es, doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Das ist also kein Gott kommt runter und macht den Pharao blind, sondern der Pharao entscheidet sich und es ist auch die Verantwortung des Pharaonen, sein Herz wird verhärtet. Bisschen kompliziert, das zusammenzubekommen, aber das ist hier wichtig, wichtig zu verstehen, es ist nicht so, dass der Pharao nicht aus seinem eigenen Wollen handelt. Er möchte Gott nicht gehorchen und Gott lässt das zu und verstärkt es am Schluss auch. Warum tut er das? Warum muss diese ganze Scharade hier passieren? Warum geht Mose zum Pharao, sagt, dass er das Volk ziehen lassen soll und der Pharao sagt nein, weil Gott es so möchte? Warum? Warum müssen wir diese 10 Plagen anschauen? Warum ist es so unheimlich kompliziert und anstrengend? Und Gott argumentiert es hier selber. Er sagt, dass er das tun will, weil er sein Volk mit großen Wundern und Zeichen aus dem Volk Ägypten herausführen möchte. Und da schwingen 2 Sachen mit. Einmal ist es ein Gericht am Volk Ägypten. Das Volk Ägypten waren nicht nette Leute, die vor sich hin leben und ihr Glück suchen, sondern das Volk Ägypten hatte das Volk Israel unterjocht. Die haben Kinder getötet, in den Nil geworfen, haben Leute versklavt, ausgepeitscht, wahrscheinlich getötet. Das ist eine Sache, die Gott nicht so stehen lassen will. Und Gott will das Volk Ägypten richten. Und gleichzeitig will er, dass klar ist, wer die Fäden in der Hand hat und wer am Schluss souverän ist. Und wenn wir uns das Ganze dann anschauen, die 10 Plagen, die danach kommen werden, dann wird klar, dass jede dieser Plagen in einer gewissen Form gegen eine Gottheit gerichtet ist, die die Ägypter verehrt haben. Wir werden sehen, das sind viele Parallelen und viele Beziehungen. Und Gott macht eine dieser Gottheiten nach dem anderen kaputt und macht ganz klar, ich bin größer als all das, was ihr anbetet. Das ist einerseits ein Zeichen für die Israeliten selber, nämlich unser Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat und er ist der einzige Gott, dem wir nachfolgen wollen, den wir anbeten sollen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen für die Ägypter. Und das wiederum, und jetzt wird es spannend, ist Gnade. Gott zeigt den Ägyptern, hey, das, was ihr anbetet und das, wonach ihr euch ausstreckt, diesen Gottheiten, denen ihr nachfolgt, die können nichts, die sind tot und die werden euch kaputt machen auf Dauer. Ich bin der Herr und ich habe bewiesen, dass ich es bin. Und damit haben die Ägypter an dieser Stelle die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können erkennen, dass Gott der Herr ist, dass er die Macht hat und dass er alles in der Hand hat. Gut, wie geht's weiter? Wir lesen ab Vers 6. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte, genauso handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und wir sehen hier, anscheinend waren Mose und Aaron dann von der Antwort Gottes überzeugt, haben sich das, was er da gesagt hat, zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, wir wissen jetzt, wir sind nicht diejenigen, die am Drücker sind und wir sind jetzt auch diejenigen, die einen Gott auf unserer Seite haben, der alles in der Hand hat. Das heißt, wir gehen hin, wir machen, was wir tun sollen, den Rest überlassen wir dir. Und dann kommt hier dieser kurze Einschub. Mose war 80 Jahre alt, Aaron 83 Jahre alt. Das waren also zwei betagte Herren. Das ist deutlich, oder wenn man sich den Zeitraum anschaut, ist deutlich nach der Flucht von Mose über 40 Jahre, oder 40 Jahre ungefähr, in denen Mose da vorbereitet wurde und bevor es dann losgeht. Also vor 40 Jahren hat Mose diesen Drang, in irgendeiner Form für das Volk Israel einzustehen und tötet den Ägypter. Und es hat ganze 40 Jahre gedauert, bis er jetzt an den Punkt gekommen ist, an dem es wirklich losgeht. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil der Geschichte, da wo es quasi schon die Action ein bisschen losgeht. Und ich lese ab Vers 9. Wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin, dann wird er zur Schlange werden. Und diesmal ist es anders. Letztes Mal ist Mose zum Pharao gekommen mit dieser Bitte und sagt, hey, könntest du es bitte machen? Und der Pharao, wenn es euch in Erinnerung ruft, sagt dann, wer ist Jahwe, dass ich hier irgendwas machen sollte? Also der Pharao wusste wahrscheinlich, dass die Israeliten einen Gott hatten. Es ist also keine Interessefrage, so wer ist denn dieser Jahwe, sondern das ist so ein, wer soll denn dieser Jahwe sein, dass ich auf ihn hören müsste? Im Selbstbild des Pharao war er eine Gottheit. Jemand, der die Götter auf Erden repräsentiert. Das war jemand, der Macht hat, der groß ist, der wichtig ist. Und jetzt kommt irgendjemand daher mit seinem eigenen Gott und will hier irgendwie Befehle erteilen. Das ist fast schon Blasphemie. Und weil die Ägypter und auch der Pharao so in dieser Mystik und ihrer Religion verwurzelt waren, ist es wichtig und logisch, dass Mose, wenn er dann zum Pharao kommt, in irgendeiner Form beweisen muss, dass der Gott, der ihn schickt, auch irgendwas drauf hat, irgendwelche Macht hat. Und Gott gibt ihm hier dieses Zeichen und sagt, wenn du dahin kommst und dich ausweisen sollst und der Pharao wieder sagt, hey, wer ist denn dieser Jahwe? Dann wirf deinen Stab hin und ich werde ihn zur Schlange werden lassen und das soll ein Zeichen sein. Und genauso passiert es auch ab Vers 10. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Jetzt kommt ein kleiner geschichtlicher Teil oder so ein kleiner Ausflug in die ägyptische Geschichte. Es gab in Ägypten eine Gottheit, ich habe es auch aufgeschrieben, die hieß Wadjet, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Wadjet war eine Schutzgöttin von Unterägypten und später von ganz Ägypten. Und diese Wadjet war dargestellt als eine Schlange. Schlangen waren so ein kompliziertes Symbol in Ägypten. Zum Teil war das was Schlimmes, weil Schlangen giftig sind und verletzen können. Gleichzeitig waren Schlangen auch ein Machtsymbol und ein Schutzsymbol. Und so war diese Schutzgöttin oft dargestellt als eine Schlange. Und das Ganze ging so weit, dass die Pharaonen, wenn sie dann ihre Kronen auf hatten, ich weiß nicht, wie man das bei Pharaonen korrekt nennt, aber dieser Kopfschmuck für den Pharao, der war meistens so gestaltet, dass da so eine Schlange rumging und dann vorne so eine aufgebäumte Schlange da war. Und ihr seht das hier auf dem Bild, also ich hoffe, ihr könnt es sehen, dieses kleine Ding vorne dran über der Stirn, und das ist diese Schlange, die da oben ist. Und die symbolisiert diesen Schutz. Man nennt die Ureus-Schlange, die symbolisiert den Schutz der Götter, den der Pharao an dieser Stelle genießt, oder konkret den Schutz dieser Göttin Wadjet. Und wenn Mose und Aaron jetzt da hinkommen und da eine Schlange hinlegen, die dann irgendwo den Pharao auch bedroht, dann ist das ein klarer Angriff oder aus seiner Perspektive irgendwas, was komisch ist. Die Schlange, die ihn ja eigentlich beschützen soll, ist plötzlich da und greift ihn auf irgendeine Art und Weise an. Aber der Pharao denkt sich natürlich, halt, stopp, ich bin jetzt erstmal skeptisch. Was die zwei können, das kann ich schon lange. Und er ruft, das lesen wir ab Vers 11, die Weisen und Zauberkundigen und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Und der Pharao sitzt da und denkt sich, ja Leute, also netter Trick, coole Sache, können wir aber auch. Jetzt passiert Folgendes. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Eine komische Formulierung. Gemeint ist natürlich, dass die Schlange dann die anderen Schlangen frisst. Stäbe fressen sich nicht gegenseitig. Am Schluss wird hier eine Sache deutlich, nämlich dass das, was die Ägypter da hatten und was ihre Gottheit in irgendeiner Form da repräsentiert, nämlich diese Schlangen, dass die keine Chance haben gegen Gott. Und dieses Zeichen, dieses Symbol ist eigentlich relativ eindeutig. Klar, habt ihr eure Götter und da habt ihr auch eure Schlangen und so, aber mein Gott oder Aaron und Moses Gott an der Stelle ist stärker und ihr habt keine Chance dagegen. Das ist kein wirklicher Vergleich. Gott ist größer und stärker als das, was ihr tun könnt. Und dann lesen wir in Vers 13, doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und auch hier wieder, der Pharao, und das ist diese Formulierung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, verstockte sich selber. Was ist die Option des Pharao? Entweder er sieht dieses Symbol und sieht das Zeichen und denkt sich, okay, jetzt könnte es kritisch werden, lassen wir das Volk ziehen. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Aber die viel wahrscheinlichere und viel logischere Variante ist zu sagen, ja, die haben jetzt da irgendwie so einen Trick gemacht, die haben das da irgendwie hinbekommen, dann ist irgendwas mit den Schlangen passiert. Deswegen muss ich noch lange nicht meine Position hier aufgeben und zulassen, dass meine ganzen Sklavenarbeiter verschwinden. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, was bedeutet das hier mit diesen Schlangen? Also inwiefern, also dass Mose und Aaron die Schlange hinwerfen, das können wir irgendwo verstehen, da steht ja Gott dahinter und dass Gott Wunder tun kann, ist klar. Wie sieht es aber aus mit den anderen? Also was passiert mit, oder wie kann es sein, dass die anderen, also die Ägypter, das Gleiche tun können? Ich habe da keine fixe Antwort dafür. Es gibt zwei Möglichkeiten. Beide können aus dem Text rausgelesen werden. Es kann entweder sein, dass es hier um Zaubertricks geht, also dass die irgendeine Form so Schlangenbeschwörungen betrieben haben und vielleicht so eine kleine Rauchbombe gesetzt haben und dann den Stab hingeschmissen und den kurz durch eine Schlange ausgetauscht haben und dass das alles so ausgesehen hat. Und dass der Pharao am Schluss gedacht hatte, dass das, was Mose und Aaron gemacht haben, im Prinzip nur ein Trick war. Oder aber, es kann genauso gut sein, dass sie tatsächlich diesen Stab in eine Schlange verwandeln konnten. Natürlich dann nicht durch das, was Gott getan hat, sondern durch in irgendeiner Form eine andere Macht. Wenn das so wäre, würden wir wahrscheinlich in der Bibel dazu noch ein paar Belege finden können. Und das können wir tatsächlich machen. Wir können mal schauen, ich habe noch zwei Bibelstellen dazu mitgebracht, einmal aus dem 2. Thessalonicher Kapitel 2. Da heißt es, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das nur so als kleiner Vorspann. Jetzt kommt der Vers, um den es mir geht. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Was der Vers hier ganz deutlich macht und ganz klar macht, ist, nicht nur Gott kann Wunder tun, Satan kann das genauso. Jesus selber sagt das Ganze, wenn wir Matthäus 24 anschauen. Da heißt es, denn es werden falsche Christusse, interessanter Plural, und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wir sehen also, Jesus selber, und die Bibel macht das an so vielen Stellen klar, sagt, Zeichen und Wunder und irgendwie Übernatürliches muss nicht zwingend von Gott kommen. Eine Sache, die mir da sehr am Herzen liegt, ist folgende. Wenn ihr in anderen Kreisen unterwegs seid, anderen christlichen Kreisen, werdet ihr feststellen, dass dort oft ein Fokus gelegt wird auf Zeichen und Wunder. Ja, da gibt es Leute, die umherreisen, um Leute zu heilen, so Heilungsgottesdienste abhalten, irgendwie Sachen tun, die ausschauen, als wären es große Wunder. Dann aber das Ganze mit Lehren verpacken, die nicht wirklich biblisch sind. Wenn ihr nach Amerika geht, ist das Ganze nochmal deutlich schlimmer. Da gibt es so eine ganze Branche, die sich eigentlich darauf spezialisiert hat, Leute auszunehmen, die gläubig sind, die Geld macht ohne Ende. Sogenannte Fernsehprediger, die dann im Fernsehen über den Bildschirm quasi Leute heilen, irgendwelche Dämonen austreiben oder sonst was, wenn die Leute nur genug Geld rüberschicken. Die wohnen dann immer in schönen großen Villen, haben ihre Privatjets und sonst was und nutzen das Ganze aus. Zeichen und Wunder sind was uns schnell von irgendwas überzeugen kann, wo wir aber auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein sollen. Das kann man sehr gut künstlich erzeugen und gleichzeitig können solche Zeichen und Wunder auch vom Teufel selber gewirkt sein. Und wir sollten da auf jeden Fall aufpassen. Und wenn wir uns alleine auf so Zeichen und Wunder verlassen und wenn du vielleicht jemand bist, der darauf sehr viel Wert legt und denkt, dass das was ist, was ich brauche in meinem Leben, dann möchte ich hier das als Warnung stellen und ganz klar machen, Zeichen und Wunder sind manchmal eine schöne Sache, aber sie bergen auch eine große Gefahr. Und es ist uns vorhergesagt von Jesus selber, auch im 2. Thessalonicher, dass Leute kommen werden, um uns zu verführen mit diesen Zeichen und Wundern. Kommen wir nochmal zu der Situation vom Pharao. Was können wir aus dem lernen, was der Pharao hier macht? Oder welche Konsequenz können wir daraus für unser Leben ziehen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr vielleicht so denkt, naja, der Pharao ist irgendwie ein spezieller Typ, eine gesonderte Situation, die für uns jetzt vielleicht keine so große Relevanz hat. Also wir haben irgendwie gerade kein Volk, das wir versklaven. Es kommt auch keiner zu uns, um irgendwelche Schlangen hinzuwerfen und tut große Zeichen und Wunder. Trotzdem, dieses Schema, das wir hier sehen, ist ein Schema, das sich das sich immer wiederholt und das auch auf uns zutrifft. Wir stehen immer vor der Entscheidung, das zu tun, was Gott möchte, oder eben das, was Gott oder das zu tun, was Gott nicht möchte. Und jedes Mal, wenn wir uns gegen das entscheiden, was Gott von uns will, verhärten wir unser eigenes Herz und machen uns stumpf gegen das, was Gott sagt und treiben uns immer mehr in so eine Situation, in der wir weniger und weniger offen dafür sind, was Gott von uns möchte. Wenn du Gott nicht kennst, wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, dann gilt das natürlich nochmal in besonderem Maße. Vielleicht denkst du jetzt, ja, wenn jemand zu mir kommt und einen Stab hinwirft und er zur Schlange wird, dann glaube ich vielleicht daran. Das, was wir haben oder was uns zur Verfügung steht, ist ein viel, viel größeres Wunder als ein Stab, der zu einer Schlange wird. Ich lese einen Text aus Römer 1, ab Vers 18. Da heißt es: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wenn du also denkst, gibt es einen Gott, kann ich das in irgendeiner Form nachvollziehen, habe ich da irgendwie einen Beweis dafür, kann ich das sehen, dann würde ich dir empfehlen, genau das zu tun, was diese Verse hier sagen. Nachdenken und anschauen, was um dich herum ist. Wir leben in einem Universum, das unheimlich groß und unheimlich weit ist. Wir wissen im Prinzip nichts darüber, was vor diesem Universum war. Wir wissen, dass es irgendwie in der Form entstanden sein muss. Aber alles, was wir in Wissenschaftssachen dazu haben, sind wilde Spekulationen und krude Theorien. Es gibt Leute, die versuchen, dieses Problem davon, dass nämlich irgendwas ist, statt dass nichts ist, damit zu lösen, dass Dinge ewig sind, dass es unendlich viele Universen gibt, die sich immer wiederholen, die in irgendeiner Form aus dem Nichts entstanden sind. Mein Philosophieprofessor war der festen Überzeugung, dass er dieses Problem lösen kann, nämlich dass es überhaupt irgendwas gibt, statt dass es nichts gibt, indem er sagt, naja, es gibt ja Materie und Antimaterie, für wen das auch jetzt wissenschaftlich ist, nicht so ernst nehmen. Materie und Antimaterie, wenn man die zusammennimmt, ist es nichts, weil Materie und Antimaterie lösen sich auf. Und dann fängt es irgendwann an, so zu schwingen, trennt sich und das Universum ist da. Das hat ein Philosophieprofessor ehrlich und ernsthaft gemeint. Das löst kein Problem, weil wir nämlich annehmen müssen, dass es sowas wie Materie und Antimaterie gibt und dass es Gesetze gibt und dass es in irgendeiner Form die Möglichkeit gibt, dass irgendwas zum Schwingen kommt. Wir leben in einem Universum, das so unheimlich groß und so unheimlich real ist, dass es schwer ist zu sagen, dass es hierfür keine Ursache gibt. Das ist schon eine unheimlich spannende Sache und das ist schon unheimlich klar, dass es hier irgendwas geben muss, was das Ganze initiiert hat. Wenn wir weiterschauen, wird spannender. Das Leben. Es gibt Leute, die gerne erklären würden, rein auf natürliche Art und Weise, wie Leben entstanden ist. Die Story ist meistens folgende, ihr kennt es vielleicht aus Schulbüchern, aus dem, was euch vielleicht so in der Schule oder in Zeitschriften mal begegnet ist. Die Idee, dass irgendwo mal dann unter Wasser bei irgendeinem so einer thermischen Quelle, dass da irgendwie Sachen durcheinander gewirbelt sind und die sich verbunden haben und plupp war die erste Zelle da. Und diese Zelle teilt sich und verändert sich und irgendwann wird daraus ein Mensch und ein Krake und ein Affe und ein Elefant. Diese Entstehung des Lebens ist ein Riesenrätsel. Das ist so unheimlich kompliziert. Jeder, der auch nur im Ansatz behauptet, der würde erklären können, wie das funktioniert, hat keine Ahnung vom Thema. Eine Zelle ist so unendlich kompliziert, dass wir noch nicht mal eine Zelle erstellen können, künstlich. Selbst wenn wir alle Bestandteile vor uns liegen haben, ist es nicht möglich, und das für keinen Wissenschaftler zu keiner Zeit jemals, diese Zelle zum Leben zu erwecken. Selbst die einfachste Zelle nicht. Es gibt Berechnungen, dass es nicht aus irgendwelchen kruden Flache-Erde-Theorie-Kreisen, sondern dass es von Wissenschaftlern in einem ganz angesehenen Journal, die berechnet haben, dass die Interaktionen, die in der Zelle ablaufen, zwischen den einzelnen Mechanismen, die da drin sind. So eine Zelle ist eine unheimlich komplizierte Fabrik. Da passieren so viele Sachen gleichzeitig und die hängen alle voneinander ab. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass das aus dem Nichts entsteht oder dass das einfach so erstellt werden kann, bei 1 zu 10 hoch, jetzt kommt es, 79 Milliarden steht. Das ist eine Zahl, die für uns überhaupt keinen Sinn ergibt. So große Zahlen sind schwierig. Die Zahl, also um das mal ein bisschen einzusortieren, im Universum gibt es ungefähr 10 hoch 90 Atome. 10 hoch 90 ist eine riesige Zahl. Das ist eine 10 mit 90 Nullen. 10 hoch 79 Milliarden ist eine 1 mit 79 Milliarden Nullen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach so entsteht, ist im Prinzip nicht gegeben. Wir wissen nichts darüber, wie das hätte entstehen können, besonders nicht in der Situation, wo alles irgendwie wild durcheinander wirbelt und wo keine Ordnung ist. Wir können das nicht mal in einem sterilen Labor erstellen, nicht mal im Ansatz. Wir haben keine Ahnung, wie das geht. Und jetzt wird es noch krasser. Nicht nur, dass irgendwie was lebt, sondern wir sind bewusst, wir haben Bewusstsein. Wir können über Dinge nachdenken, wir können Sachen wahrnehmen, wir können Dinge reflektieren. Es gibt keine vernünftige Erklärung, wie das hätte entstehen sollen, woher das Ganze kommt. Setzt euch hin, denkt vernünftig drüber nach und ihr werdet zu dem Schluss kommen, das, was wir hier haben, das ganze Universum, das Leben, wir selber, unser Bewusstsein, die Art, wie wir denken, unsere Moral, das kann nicht einfach so entstanden sein. Kann es nicht. Und ich würde gerne noch viel tiefer darauf eingehen, weil es ein unheimlich spannendes Thema ist. Kann ich hier aber nicht. Wen das genauer interessiert, ich kann dazu stundenlang reden. Ihr könnt mich gerne mal anschreiben. Worauf möchte ich hinaus? Wir sehen, wenn wir alles um uns herum anschauen, wenn wir sehen, es gibt einen Ursprung, es gibt einen Schöpfer, es gibt jemanden, der dahinter steht. Es gibt Gott. Und dieser Gott ist aber nicht nur derjenige, der hier alles gemacht hat und der das dann vor sich hinlaufen lässt, sondern dieser Gott ist selbst auf diese Welt gekommen, als kleines Kind. Wir feiern das in ein bisschen mehr als einer Woche. Wir feiern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er gelebt hat, dass er Gottes Gebote und Gesetze gehalten hat und dass er am Schluss ans Kreuz gegangen ist, sich geopfert hat, damit wir wieder in Beziehung zu Gott treten können. Das ist ein viel größeres Wunder, eine viel krassere Sache als eine Schlange oder die aus dem Stab entstanden ist. Das ist das, was wir vor uns liegen haben. Und es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder, und das ist das, was ich euch sehr ans Herz legen würde, ihr denkt intensiv darüber nach und erkennt, wer dieser Jesus ist und dass ihr ihn dringend braucht. Oder aber, ihr macht das Ganze wie der Pharao und verhärtet euer Herz und lasst das Ganze sein. Für den Pharao, wir werden das sehen, ist das nicht die optimale und beste Strategie gewesen. Es geht ihm am Schluss nicht gut damit. Und genauso wird es auch euch nicht gut gehen damit. Wir brauchen Jesus, denn sonst haben wir keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Ohne Jesus werden wir in der ewigen Verdammnis entfernt von Gott, die Bibel spricht hier von Hölle, sein. Was können wir also mitnehmen aus der ganzen Predigt? Wir sehen einmal, wie diese Geschichte von Mose und Aaron und dem Volk Israel hier weitergeht. Wir sehen, dass Gott endlich eine vernünftige Antwort für Mose gibt und Mose versteht, okay, ich bin nicht derjenige, der hier in irgendeiner Form die Verantwortung trägt, sondern alles, was ich tun will und alles, was du von mir willst, ist, dass ich gehorsam bin. Und wir sehen, dass Gott derjenige ist, der alles in der Hand hat und der am Schluss den Pharao verstockt und dafür sorgt, dass der Pharao Nein sagt zu dem, was Mose und Aaron sich wünschen. Wir sehen auch, dass der Pharao selber derjenige ist, der sein Herz verhärtet und sich verstockt und nicht auf Gott hören möchte. Und ich möchte euch ans Herz legen, diesen Gedanken mitzunehmen. Wir alle sind immer in dieser Situation, wo wir entscheiden können, ob wir unser Herz gegenüber dem, was Gott von uns möchte, verhärten wollen oder auf der anderen Seite ihm gehorchen wollen und ihm nahen wollen, in Beziehungen, in Gemeinschaft mit ihm leben wollen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dir intensiv und von ganzem Herzen ans Herz legen, dass du dieses Problem, das du mit deinem Schöpfer hast, heute aus der Welt räumst. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann gehen wir in den Lobpreis. Herr, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du Gott bist und dass du souverän bist. Ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du immer in jeder Situation alles in der Hand hast und dass du derjenige bist, der Gelingen schenkt oder Gelingen zurückhält. Ich danke dir, dass wir nicht in der Verantwortung stehen, irgendwas erreichen zu müssen, was wir vielleicht gar nicht erreichen können, sondern dass wir wissen, dass du derjenige bist, der uns hilft und der uns diese Verantwortung auch nimmt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir nicht so sind wie der Pharao, dass wir uns nicht gegen dich und deine Gebote, gegen deinen Wunsch, gegen deine Berufungen verstocken und gegen dich handeln, sondern dass wir uns zu dir hinwenden und dass du unser Herz weich machst und dass wir uns nach dir ausstrecken. Ich möchte für jeden bitten, der dich noch nicht kennt, möchte ich bitten, Herr, dass du diesen Leuten nachgehst, in ihr Herz anrührst und sie Fragen machst und dass du ja, ihr Herz öffnest und dass du sie veränderst und dass du ihnen Erkenntnis schenkst. Herr, wir können das nicht tun, aber du bist derjenige, der es vollbringen kann. Und so wollen wir dir das hinlegen und dich darum bitten, dass du genau das tust. Herr, wir wollen dich loben und preisen dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt, uns gnädig ist, zu dem wir kommen dürfen und der es gut mit uns meint. Amen.